Sie hören jetzt SWR1 Leute als Podcast mit Nicole Köster.
Ich sage ganz herzlich willkommen, Verena Bentele.
Ja, schönen guten Morgen.
Als Star des Behindertensports sind Sie vielen Menschen bekannt. Sie stammen aus Tettnang am Bodensee. Sie wurden die erste Behindertenbeauftragte der Bundesregierung, die selbst behindert ist. Und seit vergangener Woche sind Sie die neue Präsidentin des Sozialverbands VDK. Aber Frau Bentele, erstmal hier im Studio, was können Sie eigentlich wahrnehmen?
Also ich sehe hier im Studio das Licht. Ich kann hell und dunkel erkennen. Und ansonsten höre ich, dass hier natürlich die Geräusche sehr gedämpft sind, weil das sonst, denke ich mal, ja, der Ton für die Zuhörerinnen und Zuhörer nicht so schön wäre. Und ich rieche die Luft, die etwas trocken ist hier drin.
Ja, das stimmt.
Wir gerade auch schon drüber diskutiert. Aber was jetzt hier an den Wänden ist und ob es jetzt hier total ästhetisch und hübsch ist oder nicht, das sehe ich tatsächlich nicht. Also ich spüre schon in Wohnungen, wenn ich jetzt Freunde besuche, ob da viel rumsteht, ob da viel Deko ist oder eine sehr schlichte, kahle Wohnung. Das kann man irgendwie spüren und hören. Aber jetzt hier im Studio wirkt schon eher voll, aber es liegt vor allem an der gedämmten Geräuschatmosphäre.
Ja, die man natürlich für eine gute Akustik braucht. Ich kann Ihnen sagen, es sind so blaue Stellwände mit etwas Gelb, das SWR-Logo.
Ich verpasse wahrscheinlich nicht so viel. Doch, ich verpasse das SWR-Logo, sorry. Aber sonst verpasse ich vielleicht nicht so viel.
Nein. Haben Sie vollkommen recht. Für Sie ist das ja immer so. Und viele Menschen sagen jetzt, Sie sind behindert. Verstehen Sie das als Behinderung? Andere sagen, Behinderung auszusprechen ist politisch unkorrekt. Wie sehen Sie das selbst?
Also ich sehe es so, es ist natürlich schon eine Behinderung, weil man wird durch manche Barrieren in der Gesellschaft behindert. Beispielsweise jetzt am Stuttgarter Hauptbahnhof, da werde nicht nur ich behindert, sondern auch viele andere Reisende. Wenn ich da raus möchte vom Zug, weg vom Bahnsteig hin zum Ausgang, muss ich jedes Mal wieder mich neu orientieren und jemanden fragen, weil durch die Baustellen die Wege immer anders sind. Und das behindert mich natürlich nochmal anders, wie jemand, der sieht, weil ich eben wirklich fragen muss und ich kann jetzt selber schauen, wo ist jetzt im Moment ein Durchkommen und wo kann ich rausgehen. Aber es ist natürlich auch so, dass ich viele Dinge kompensieren kann durch mein Gehör beispielsweise, durch eine bessere Wahrnehmung, durch eine höhere Aufmerksamkeit und dass mir vielleicht auch manche Dinge einfach gar nicht so wichtig und entscheidend sind. Also wenn ich beispielsweise in der Bahn sitze morgens und sowieso jeder auf sein Smartphone schaut, ich denke, da verpasse ich nicht so irre viel. Also da glaube ich, kann ich das gut kompensieren und bei anderen Dingen hole ich mir Unterstützung. Also wenn es zum Beispiel darum geht, was sind die neuesten Modetrends des Frühjahrs, frage ich meine Freundinnen und dann helfen die mir dabei und dann kann ich das so eher ein bisschen ausgleichen.
Wobei das Smartphone für Sie wahrscheinlich inzwischen auch eine große Rolle spielt.
Ja, genau. Also ich darf gar nicht sagen, ich sitze auch morgens in der Bahn und gucke auf mein Smartphone, / höre auf mein Smartphone. Das liest mir alles vor und wenn ich dann morgens die Zeitung höre sozusagen oder Nachrichten, E-Mails höre, dann bin ich genauso dankbar dafür, dass es solche Technologien gibt und damit kann ich mit dem Navigationssystem mir Wege erarbeiten, ich kann nach dem Wetter schauen, ich kann gucken, wo ist der nächste Bankautomat oder das nächste Restaurant. Also das ist für mich, diese Technik, wirklich auch ein Riesengewinn.
Und das wird Ihnen dann jeweils immer vorgelesen?
Genau, ich kann es entweder mit den Fingern lesen, da kann ich so ein Gerät anschließen, wo Stifte rauskommen, dass ich mit der Brailleschrift lesen kann, oder was ich meistens mache, weil es einfach auch schneller geht, ist es mir vorlesen zu lassen mit einer Stimme, kann man Mann und Frau auswählen und man kann sie ganz langsam, ganz schnell, hoch, tief, man kann alles einstellen. Ich habe einen Mann, der mir vorliest und zwar ganz schnell.
Je mehr können Sie aufnehmen dann. Sie waren jetzt 4 Jahre die Behindertenbeauftragte der Bundesregierung. Was hat Sie an dem Amt nicht mehr gereizt?
Also erstmal muss ich sagen, was mich daran gereizt hat. Ich fand das wahnsinnig spannend, Gesetze zu begleiten und eben wirklich die Schnittstelle zu sein zwischen der Selbstvertretung der Menschen mit Behinderungen und der Bundesregierung. Also wenn ich mit Verbänden der Menschen mit Behinderungen Gespräche geführt habe, habe ich nachher die Punkte und Argumente weitergetragen zu den Bundesministerinnen und Ministern, zur Bundeskanzlerin und ins Kabinett zu den Abgeordneten. Und das war eine ganz tolle Arbeit, die mir sehr viel Spaß gemacht hat. Aber ich fand für mich spannend, einfach auch nach 4 Jahren Teilhabe für Menschen mit Behinderungen einfach auch nochmal einen weiteren Radius zu bekommen und mich jetzt auch mit anderen Themen, mit Rente, Pflege, mit vielen Themen im Bereich Gesundheitsversorgung zu beschäftigen. Und genau deswegen habe ich mir nach 4 Jahren überlegt und mich entschieden, was anderes zu machen.
Sie sind seit 6 Jahren SPD-Mitglied. Als Sie vor 4 Jahren von Andrea Nahles für die Aufgabe als Behindertenbeauftragte vorgeschlagen wurden, da waren Sie gar nicht unumstritten, weil es hieß, Ihnen mangele es an Erfahrung. Konnten Sie die Kritik nachvollziehen?
Ich glaube, das zieht sich ein bisschen wie ein roter Faden durch mein Leben, dass mir immer wieder in neuen Aufgaben auch am Anfang erstmal diese Haltung entgegengebracht wird. Es mangelt ihnen an Erfahrung. Das ist vielleicht einfach so, wenn man auch ein bisschen jünger ist und natürlich einfach qua Alter, also wegen des Alters und auch wegen der Vorgeschichte, auch der beruflichen, noch gar nicht so viel Erfahrung gesammelt haben kann. Also ich denke, ich konnte die Kritik gut entkräften. Ich habe jetzt am Ende meiner Amtszeit von niemandem gehört, um Gottes Willen, zum Glück sind sie endlich weg mit ihrer mangelnden Erfahrung, Frau Bentele, sondern im Gegenteil. Also wir haben wirklich glücklicherweise auch die Verbände der Menschen mit Behinderungen, Abgeordnete, beispielsweise auch im Ausschuss für Arbeit und Soziales war ich neulich nochmal. Da haben wir dann Abgeordnete aus allen Fraktionen und auch im Deutschen Bundestag wirklich auch viele guten Wünsche mitgegeben und mir für meine Arbeit gedankt. Hubertus Heil bei der Amtsübergabe an meinen Nachfolger auch. Und von daher weiß ich schon, dass ich meine Arbeit gut gemacht habe und meine Themen für Menschen mit Behinderungen in der Öffentlichkeit auch gut platzieren konnte.
Ja, was würden Sie als größten Erfolg Ihrer Amtszeit bezeichnen?
Also der größte Erfolg meiner Amtszeit, denke ich, liegt vor allem im Bereich des Bewusstseins, dass ich wirklich nochmal ein anderes Bewusstsein geschaffen habe und schaffen konnte mit vielen anderen zusammen für die Themen von Menschen mit Behinderungen, dass die Themen wirklich alle Menschen betreffen und nicht nur 7 bis 10 Millionen, je nachdem, wie man rechnet. Also nicht nur alle Menschen mit Behinderung selbst, sondern wirklich alle Menschen in Deutschland, alle in der Gesellschaft. Und so die inhaltlich großen Erfolge ist beispielsweise, dass wir jetzt ein neues Bundesteilhabegesetz haben, wo es eben für Menschen mit Behinderungen unabhängige Beratungsstellen gibt, an die sie sich wenden können, die eben nicht von den Kostenträgern betrieben werden und also keine Kosteninteressen verfolgen. Es gibt beispielsweise die Möglichkeit, inzwischen für Menschen mit Behinderung für ehrenamtliche Arbeit Assistenz zu bekommen. Also wir haben wirklich inhaltlich durchs Bundesteilhabegesetz einiges erreicht, längst nicht alles. Und wir haben das Behindertengleichstellungsgesetz verabschiedet oder weiterentwickelt. Und in diesem weiterentwickelten Behindertengleichstellungsgesetz gibt es jetzt eine Stelle beim Behindertenbeauftragten, an die sich Menschen wenden können, die von Bundesbehörden benachteiligt werden. Also das sind mal so ein paar wirklich konkrete Erfolge, auf die ich stolz bin. Und ich bin ganz froh darüber, dass ich das Thema Kinder und Jugendliche mit Behinderungen auch mehr in die Öffentlichkeit gebracht habe mit einem großen Kinder- und Jugendfest für alle Kinder, wo Kinder mit Behinderungen, mit Migrationshintergrund und alle anderen Kinder wirklich willkommen sind. Das war auch noch so ein Schwerpunkt meiner Amtszeit.
Ja, und mit 90% Zustimmung wurden Sie vergangene Woche zur Präsidentin des Sozialverbands VDK gewählt. 90%, ist das ein Ergebnis, was Sie erwartet hatten?
Ich wusste gar nicht so richtig genau, was ich für ein Ergebnis erwarten kann, aber ich bin sehr froh über das Ergebnis. Ich bin tatsächlich absolut dankbar, dass mir so viele Delegierte aus allen Landesverbänden des Sozialverband VDK Deutschland ihre Stimme und ihr Vertrauen gegeben haben, weil das natürlich schon für den Start der Arbeit als Präsidentin des VDK Deutschland ganz toll ist, auch wirklich mit so einem Rückenwind die Arbeit zu beginnen.
Das war mal ein Verband der Kriegsbeschädigten. Das ist er nicht mehr. Der hat sich entwickelt. Sie vertreten mehr als 1,8 Millionen Mitglieder. Das sind ältere, chronisch Kranke und Behinderte. Und Sie haben in Ihrer Antrittsrede gleich eine Forderung gestellt, nämlich welche?
Oh, ich habe ganz viele Forderungen gestellt in meiner Antrittsrede. Also eine ganz wesentliche ist, dass der VDK mit mir als Präsidentin auf jeden Fall beteiligt werden möchte und beteiligt werden muss an einer Rentenkommission, die Bundesregierung einrichtet. Weil das Thema Rente geht alle Menschen an. Das geht eben auch Menschen an, die wie ich bin jetzt 36, die jung sind. Und deswegen sollten unbedingt ältere, jüngere Menschen, alle Menschen in Deutschland sich auch um dieses Thema bemühen, wie wir eben wirklich Alterssicherung in Deutschland auf solide Füße stellen können und auch dafür sorgen, dass wir eben nicht noch mehr Altersarmut haben wie bisher, sondern eben im Gegenteil diese Altersarmut bekämpfen und wirklich den Wert der Arbeit, den hier Menschen einbringen, auch wirklich im Alter honorieren und die Menschen in Würde altern lassen.
Jetzt wurde diese Fachkommission nur von Hubertus Heil gerade schon eingesetzt. Kam die Forderung dann nicht gerade auch zu spät?
Also die Forderung hat auch meine Vorgängerin schon aufgebracht, deswegen ist sie jetzt nicht ganz neu. So vehement habe ich sie jetzt eben nochmal aufgegriffen und ich habe danach direkt auch schon ein Gespräch geführt im Bundesministerium für Arbeit und Soziales und habe mit sehr viel Nachdruck eine permanente Beteiligung und Information unseres Verbandes, des Sozialverband VDK, eingefordert und habe da auch schon ersten Erfolg. Also wir werden auf jeden Fall beteiligt, aber natürlich wäre es mir lieber gewesen, wir hätten einen Platz am Tisch bekommen, aber da hat die Bundesregierung eben anders entschieden. Es sind keine anderen Sozialverbände beteiligt, also nicht nur wir nicht, sondern auch kein anderer Sportsozialverband. Aber wir werden uns einmischen, wir werden kritisch sein und wir werden vor allem, und das finde ich schon mal wichtig, haben das Versprechen bekommen nach meinem Gespräch, dass wir wirklich sehr frühzeitig, umfassend informiert werden und uns eben auch inhaltlich einbringen können.
Inwiefern stehen Sie denn selbst vor einer Reform als Sozialverband VdK? Denn der Verband galt als der Verband der Kriegsbeschädigten und Kriegshinterbliebenen. Die gibt es ja gar nicht mehr so in der Masse in Deutschland. Sind Sie die Lobby der älteren, chronisch Kranken und Behinderten jetzt?
Also ich würde erstmal sagen, der Sozialverband VdK als Deutschlands größter Sozialverband mit knapp 2 Millionen Mitgliedern ist erstmal wirklich eine große unabhängige, also parteienunabhängige Bürgerbewegung und wirklich eine Bewegung von Menschen, die sich eben für soziale Belange einsetzen. Und wir setzen uns wirklich für alle Menschen ein, die soziale Probleme haben, die benachteiligt sind, die Schwächeren der Gesellschaft sind. Und das sind eben ältere Menschen, das sind Menschen mit Behinderungen, das sind aber auch Alleinerziehende, das sind Menschen im Niedriglohnsektor, die sich vielleicht auch die Großstadt irgendwann nicht mehr leisten können. Für all diese Menschen setzt sich der Sozialverband VdK ein und ist da wirklich eine starke und kompetente Stimme, einerseits in der politischen Interessensvertretung und andererseits aber auch natürlich in der sehr kompetenten Rechtsberatung, die der VdK für seine Mitglieder eben macht.
Inklusion ist da ein Thema, was in der Umsetzung aber vor großen Herausforderungen steht. Um die Inklusion in Schulen voranzutreiben, fehlt vor allen Dingen das Personal. Wie wollen Sie sich dafür einsetzen?
Also ich möchte mich definitiv auch weiterhin für Inklusion und vor allem auch für Barrierefreiheit einsetzen. Das hängt nämlich sehr unmittelbar eben auch zusammen. Also wenn wir wirklich Teilhabe, Inklusion haben wollen und darauf Wert legen als Gesellschaft, dann müssen wir auch investieren, dass es beispielsweise barrierefreie Verkehrsmittel gibt und Menschen mit einem Aufzug auf den Bahnsteig kommen und nicht nur über eine Treppe. Oder dann müssen wir auch investieren, dass in den Schulen wirklich auch mehr Lehrkräfte eingesetzt werden und Schulgebäude saniert und barrierefrei umgebaut werden, damit eben alle Kinder und Jugendlichen gemeinsam dort lernen können.
Für die Pflege wollen Sie sich ganz besonders stark machen. Der Gesundheitsminister Jens Spahn hat die Woche 13.000 neue Stellen in der Pflege versprochen. Wie beurteilen Sie das Sofortprogramm der Bundesregierung? 8.000 standen ja im Koalitionsvertrag.
Genau, also erstmal ist natürlich super, wenn 8.000 im Koalitionsvertrag stehen und es gibt 13.000, kann man erstmal sagen, ja, es ist ein bisschen mehr. Aber wir haben immer gesagt, und bei der Forderung bleibe ich auch als VdK Deutschland, wir brauchen eigentlich 60.000 mehr Menschen, die in der Pflege arbeiten, weil wir beispielsweise nachts die Situation haben, dass sich eine Pflegekraft um 30 bis 40 Menschen kümmern, die Pflegebedarf haben. Und da kann man sich ja vorstellen, wie lange da oft Menschen warten, die Probleme haben, die mal Unterstützung brauchen. Und das darf definitiv so nicht sein. Und wenn wir jetzt eben sehen, dass viele Einrichtungen im Schnitt durch dieses Sofortpaket eine Pflegekraft mehr haben werden, wenn man jetzt aber diese ganzen Arbeitspläne anschaut, den Schichtdienst, die Urlaubsvertretungen und so weiter, wird man relativ schnell zu der Erkenntnis kommen, dass es definitiv hinten und vorne reicht. Und ein anderes Problem ist natürlich auch, wo ich sehr gespannt bin auf die Lösungen, dass wir im Moment schon 35.000 unbesetzte Stellen im Bereich der Pflege und Pflegehelferinnen und Helfer in Deutschland haben. Und ich bin sehr gespannt, wie der Gesundheitsminister, mit welchen Vorschlägen er da eben wirklich auch Menschen finden will und gewinnen will, um im Pflegeberuf auch zu arbeiten.
Ja, was glauben Sie, wie können die besetzt werden, wenn die 35.000 jetzt eben schon unbesetzt sind? Es wurden ja schon ein paar Maßnahmen genannt, bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf zum Beispiel oder die Krankenkassen sollen die Kosten dafür übernehmen.
Also was ich schon wichtig finde, ist tatsächlich die Rahmenbedingungen zu verbessern, also sprich natürlich die bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf herzustellen, aber auch an der Bezahlung was zu machen, die Arbeitsbedingungen zu verbessern, weil das hört man auch von vielen Pflegerinnen und Pflegern, dass sie eben aufgrund der extremen Belastung, aufgrund der wahnsinnig knappen Zeit, die man pro Mensch mit Pflegebedarf eben hat, dass ganz viele Pflegerinnen und Pfleger wirklich auch selber psychische und physische Belastungssituationen haben, denen sie eigentlich gar nicht gewachsen sind. Und ich finde, ist wirklich auch verantwortlich, auch von der Bundesregierung, wenn man für diese Menschen sorgt und ihnen wirklich bessere präventive Leistungen zukommen lässt, sie besser mit gesundheitsfördernden Maßnahmen unterstützt und aber natürlich auch durch mehr Pflegerinnen und Pfleger dafür sorgt, dass für den Einzelnen zu Pflegenden mehr Zeit bleibt und dass eben wirklich auch die Situation für die Menschen, die dort arbeiten, besser wird. Und was, denke ich, wirklich ein ganz wichtiger Aspekt ist, ist tatsächlich auch bei jüngeren Menschen für den Pflegeberuf zu werben, also sprich auch in Berufsschulen zu gehen oder in Schulen, zu gehen und dort eben wirklich auch den Pflegeberuf mit all seinen auch positiven Seiten und Facetten vorzustellen und eben wirklich auch nochmal als ein Berufsbild zu zeigen, das eben nicht nur immer in die Schlagzeilen kommt aufgrund von irgendwelchen Skandalberichten, wie es in Pflegeheimen ausschaut.
Die Bezahlung ist ja gar nicht so schlecht in der Ausbildung. Wenn man mal schaut, im ersten Lehrjahr in der Altenpflege gibt es da gut 1000 Euro. Ein Friseur bekommt im ersten Lehrjahr nur 450 Euro. Aber es scheint ja nicht zu reichen, um die Attraktivität des Berufs zu steigern. Was kann man noch tun?
Also mit Sicherheit ist Geld eine Geschichte, aber die andere finde ich tatsächlich, die Menschen eben auch zu unterstützen in ihrer Arbeit. Also diese finanzielle Geschichte, die ist schon ganz wichtig, weil jetzt wohne ich selber in München. München ist so teuer inzwischen, was Wohnen angeht, was die Lebenshaltungskosten angeht, dass sich das viele Menschen einfach auch nicht mehr leisten können, wenn sie nicht auch ein entsprechendes Geld verdienen. Und dafür ist natürlich dann auch eine gute Bezahlung in der Pflege nötig. Das Zweite ist aber auch, dass ich mir wünsche, die Menschen sollten besser unterstützt werden durch eben Supervision, durch Coaching, durch Unterstützung wie eben gesundheitsfördernde Maßnahmen, damit man eben auch in diesem Job den Belastungen, denen man dort ausgesetzt ist, standhält. Also dass man zum Beispiel eben schwer tragen kann und dann aber selber eben auch ein Trainingsprogramm bekommt, um Rücken- und Rumpfmuskulatur zu kräftigen. Das sind alles Dinge, die mit Sicherheit auch wichtig sind, um Pflegerinnen und Pfleger eben auch zu schützen, damit sie den Job eben auch lange machen können. Und ich bin auch der Meinung, dass natürlich, wie gesagt, das Image des Pflegeberufs mit Sicherheit noch mal mehr aufpoliert und verbreitet werden sollte in Schulen, weil für viele jüngere Menschen Pflege eigentlich erstmal nicht so die erste Wahl ist, wenn es darum geht, was für eine Berufswahl könnte ich treffen. Also wirklich auch von Pflegerinnen und Pflegern würde ich mir wünschen, dass sie die Zeit bekommen und die Möglichkeiten, in Schulen zu gehen und dort mit jungen Menschen drüber zu sprechen, was der Beruf eigentlich mit sich bringt.
Ja, denn die Herausforderungen in der Pflege werden wachsen, die Menschen werden älter. Sie haben in Ihrer Arbeit auch schon einige Shitstorms erlebt, den Sie dort während Ihrer Arbeit auch erlebt haben. Das handelte sich, glaube ich, um eine Anfrage, die die AfD gestellt hat im Bundestag und Ihre Reaktion darauf.
Der Shitstorm war eigentlich gar nicht so sehr auf die Anfrage der AfD bezogen, sondern auf ein Interview meinerseits, wo ich eben gesagt habe, die AfD stellt meines Erachtens menschenrechtliche Standards in Frage. Die AfD hat eine Anfrage gestellt, wo ein Zusammenhang hergestellt wird in dieser Anfrage zwischen einer vermehrten Anzahl von Kindern, die Behinderungen haben, aufgrund von Heirat innerhalb der Familie von Menschen mit Migrationshintergrund. Also sprich, wird ein Zusammenhang hergestellt zwischen Behinderung, Migrationshintergrund und Heirat innerhalb der Familie. Und diesen Zusammenhang in der Anfrage eben so hervorzustellen, das finde ich nicht richtig. Ich finde das nicht gut, weil es geht in Deutschland nicht darum, wie wir Behinderung vermeiden, sondern wie wir Menschen mit Behinderungen teilhaben lassen, wie wir Teilhabe ermöglichen. Und das habe ich in einem Interview eben auch sehr deutlich gesagt, dass ich der Meinung bin, wir müssen einfach achtsam sein, ob unsere demokratischen Grundwerte in unserer Gesellschaft und auch in der Politik geachtet werden. Und daraufhin habe ich dann sehr viele E-Mails bekommen und auch wirklich sehr viel Wut und Hass von Menschen per Mail. Und das finde ich tatsächlich heute ganz schwierig, dass per Internetkommunikation doch wirklich sehr viele Menschen ganz schnell dabei sind, auch wirklich sehr brutal und undifferenziert eben ihre Meinung rauszuschreien und das eben auch noch anonymisiert tun. Also ich würde mir einfach wünschen, dass wir uns alle mehr an Grundregeln auch der Kommunikation und der Höflichkeit orientieren und eben wirklich auch überlegen, in welcher Weise können wir differenziert kritisieren. Man soll kritisch sein, das ist alles gut, aber eben Kritik soll, wie gesagt, fundiert sein und nicht einfach nur bedeuten, ich sag dir jetzt mal, dass ich deine Meinung nicht respektiere und ich auch als Person dich auch nicht haben möchte und dich in Frage stelle. Das ist mir einfach zu krass.
Wobei das ja eine Entwicklung ist, die wir seit einigen Jahren auch verfolgen. Was glauben Sie, was lässt sich dagegen tun? Gibt es da noch Mittel? Ist die Kommunikation einfach eine schnellere und deshalb auch eine rauere geworden? Muss man sich daran vielleicht gewöhnen?
Also ich möchte mich daran nicht gewöhnen, dass Menschen eben wirklich einfach mal einen Post absetzen mit unschönen Ausdrücken und auch wirklich pauschalen Verurteilungen. Das möchte ich eigentlich nicht als Standard in unserer Gesellschaft haben. Und ich bin der Meinung, man kann einiges tun. Man kann natürlich auch die Algorithmen verbessern, dass eben einige Wörter noch frühzeitiger rausgefiltert werden. Das ist mit Sicherheit eine Sache, aber eine andere, die noch viel wichtiger ist, in meinen Augen ist wirklich auch Bildung der Schlüssel und wirklich auch Information für Menschen der Schlüssel. auch wirklich sich eine andere Meinung nochmal bilden zu können und eben auch nochmal mehr nachzudenken, bevor man eben undifferenziert eine Meinung äußert, die vielleicht gar keine Grundlage hat. Und ich bin schon der Meinung, dass das wirklich eine Aufgabe ist, die Bildungseinrichtungen haben, die aber auch die Familie natürlich haben und die wir als Gesellschaft einfach auch haben, indem wir uns wirklich auch an Regeln orientieren, die wir auch selbst für uns eben auch akzeptieren und respektieren. Und diese Regeln heißen eben für mich schon auch, dass wir die Meinung anderer Menschen respektieren, dass wir höflich miteinander umgehen und dass wir eben, wie gesagt, wenn wir kritisch sind, dann auch fundierte Argumente haben und nicht einfach mal pauschal sagen, finde ich Mist.
Ja, und Sie setzen sich dafür auch ganz besonders in der Jugendarbeit ein. Die Paulinenpflegewinnenden, die hatte schon gestern per Twitter aufmerksam gemacht, dass Sie zu Gast sind in Leute, die setzen also große Hoffnung in Sie und werben mit Karrierechancen in der Pflege. Wo sehen Sie denn Karrierechancen in der Pflege?
Also erstmal sehe ich die ganz große Karrierechance, dass in der Pflege Menschen mit Menschen und für Menschen arbeiten. Und das ist natürlich schon eine ganz schöne Sache, weil man dann auch eine sehr direkte Rückmeldung bekommt. Also das erlebe ich ganz oft bei Menschen, die eben beispielsweise in Pflegeeinrichtungen arbeiten, die im Gesundheitssektor arbeiten oder eben auch in Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen oder eben auch im Kindergarten. Also die als Kinderpflegerin oder Kindergärtnerin oder Erzieherin arbeiten, dass mir all diese Menschen sagen, wirklich die Rückmeldung, die ich direkt von den Menschen bekomme, mit denen ich arbeite, das ist für mich so eine schöne Bestätigung auch meiner Arbeit und meines Einsatzes, dass das für viele wirklich auch eigentlich eine schöne Entlohnung ist, neben natürlich auch dem Gehalt, das da sein muss. Und ich denke, gerade im Bereich der Pflege haben wir natürlich auch in Deutschland auch noch Chancen, für alle Schulabschlüsse die Pflege attraktiv zu machen, sprich von der theoriereduzierten Ausbildung bis hin zu einem Studium im Bereich Pflege, gibt es mit Sicherheit auch hier noch Möglichkeiten, die Ausbildung so zu verändern, dass auch für jede und jeden da das Richtige dabei ist. Egal, ob eben mit viel Theorie und eher wissenschaftlich oder eben wirklich eher praxisorientiert, sollte, finde ich, für jeden wirklich die Pflege eine Möglichkeit sein, sich einzusetzen oder generell eben ein Beruf, der mit Menschen und für Menschen stattfindet.
Aber die Zufriedenheit, die Sie da ansprechen, bedeutet ja nicht gleichzeitig eben auch Karrierechancen. Wie kann da eine Karriere aussehen, die dann eben auch mit mehr Geld verbunden ist?
Also eine Karriere kann sicherlich insoweit ermöglicht werden, als dass eben auch in den Einrichtungen ja wirklich die Menschen, die da sind, dann eben auch die Möglichkeit bekommen, ein Team zu leiten, Verantwortung zu übernehmen. Und gerade dieses Verantwortung geben und selbst verantwortlich zu sein, das denke ich, ist für eine Karriere ja was ganz Wichtiges. Das ist einerseits natürlich auch die Möglichkeit, mehr Geld zu verdienen, aber andererseits hängt Karriere ja immer damit zusammen, dass Menschen eben auch Verantwortung übernehmen, eben für die Menschen natürlich, für die sie zuständig sind, aber eben auch für andere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und da würde ich mir vor allem insbesondere wünschen, natürlich jetzt auch wieder als weibliche Präsidentin des Sozialverband VdK, dass wir wirklich auch mehr Frauen haben, die Karrierechancen wahrnehmen, die Karrierechancen bekommen, indem sie beispielsweise aber eben auch ihre Kindererziehungszeiten mit der Karriere besser vereinbaren können.
Das klingt jetzt in der Theorie immer so toll. Jetzt gucken wir aber auf die aktuelle Situation. Da ist der Pflegemangel einfach so extrem. Und auch die Bundesagentur setzt inzwischen auf Pflegekräfte von den Philippinen, um den Mitarbeitermangel auszugleichen. Da kommen ja noch ganz andere Herausforderungen auf uns zu, nämlich welche? Nicht nur die sprachlichen Barrieren.
Also es kommen sicherlich sprachliche Barrieren auf uns zu, aber auch kulturelle Unterschiedlichkeiten und Barrieren, wo wir wirklich auch viel investieren sollten in Integration und in Verständigung. Also wenn wir wirklich auch voneinander lernen und aus der Kultur des anderen profitieren wollen, heißt es schon auch, dass man sich darum bemühen muss und dass es kein Selbstläufer ist, dass man irgendwie schon miteinander klarkommt, weil in jeder Kultur eben auch der Umgang mit Menschen unterschiedlich ist, beziehungsweise eben auch vielleicht das Thema physische Berührung unterschiedlich gesehen wird. Also von daher bin ich schon der Meinung, dass Integration eben auch was ist, wo man sehr viel investieren sollte und was sich wirklich auch richtig lohnt, sich dafür zu bemühen, ja wirklich Toleranz, Offenheit zu haben und Menschen hier einen guten Start zu ermöglichen.
Seit vergangener Woche ist Verena Bentle die neue Präsidentin des Sozialverbands VdK. Der baden-württembergische Chef des Sozialverbands Roland Singh, der hatte sich im Vorfeld gegen ihre Wahl ausgesprochen. Warum?
Das müsste man ihn natürlich selber fragen. Ich denke aus unterschiedlichen Gründen. Der eine war, dass er mich zu unerfahren findet. Das ist eine Ansichtssache. Ich finde, das ist einfach jetzt ein Generationenwechsel im VdK, den ich jetzt auch eingeläutet und eingeleitet habe. Ich kann natürlich mit 36 Jahren keine 40 Jahre Berufserfahrung mit mir bringen. Das ist ganz logisch und das, denke ich, wäre vielleicht für ihn auch eine Erwartungshaltung gewesen. Und der zweite Punkt war noch eben die Geschichte, dass bisher die VDK-Präsidentin oder der Präsident eben eine ganz kleine Aufwandsentschädigung bekommen hat und ich aber gesagt habe, wenn ich wirklich viel Zeit in diesen riesigen Verband investieren möchte und das möchte ich unbedingt, dann brauche ich eben eine etwas höhere Aufwandsentschädigung.
Ja, und das da heißt, hieß es, 100.000 Euro seien im Raum gestanden.
Genau, und
ist
diese Summe ist gar nie, also ich habe keine Ahnung, woher die Summe kommt, von mir nicht auf jeden Fall. Ich habe die nie genannt und kann Ihnen das tatsächlich nicht sagen. Also um so viel Geld geht es auf keinen Fall. Ich sage halt einfach nur, ich möchte auch nicht in 30 Jahren wegen Altersarmut zum VDK zur Beratung gehen müssen und möchte halt einfach eine Aufwandsentschädigung, die mir ermöglicht, wirklich auch mit Nachdruck die Forderung des VDK hörbar zu machen, Medienarbeit zu machen, mich zu Veranstaltungen des VDK einladen zu lassen und auch hinzugehen und wirklich mit den Mitgliedern, mit den Haupt- und Ehrenamtlichen gemeinsam wirklich die Arbeit des VDK gut zu machen. Und dafür brauche ich eben auch ein bisschen Zeit und diese Zeit kann ich eben nicht investieren, wenn ich ja auch noch von was leben muss.
Können Sie das transparent machen, bei was die Aufwandsentschädigung jetzt liegt und wo sie früher lag?
Also kann ich noch nicht direkt, weil wir haben jetzt noch keine konkrete Summe, aber es wird auf keinen Fall in der Höhe eben sein, die Herr Singh da eben angesprochen hat. Wenn das so sein, wenn wir da eine Regelung haben, werden das ja die Mitglieder des VDK auch erfahren. Das ist ja nichts, was heimlich passieren wird, genau. Und da muss aber das nächste Präsidium oder jetzt das Präsidium und der Landesvorstand aus allen Landesverbänden und der Bundesvorstand dann eben auch drüber diskutieren.
Das ist eine Aufgabe, in die Sie viel Zeit investieren wollen, aber Sie verdienen Ihr Geld natürlich auch noch mit anderen Aufgaben. Sie haben eine Ausbildung gemacht als systemischer Coach. Wird das eine Arbeit sein, die Sie weiter fortführen werden?
Genau, also ich werde auf jeden Fall weiterhin Menschen coachen, also Personen, die beispielsweise in beruflichen Veränderungsprozessen stecken, wenn Teams Teamkonflikte haben, das sind so Themen, wo ich meine Coaching-Leistung anbiete. Ich halte Vorträge, also Keynote-Speaker bin ich für Firmen, die Vorträge wollen zum Thema Motivation, zum Thema Vertrauen, zum Thema Kommunikation. Und zu diesen Themen bin ich eben unterwegs, einerseits wie gesagt als Rednerin, aber eben auch im Bereich von Seminaren. Also wenn es darum geht, eben Mitarbeiterfortbildungen zu machen, Führungskräftefortbildungen zu machen, dann bin ich da eben tätig und berate und unterstütze Firmen deutschlandweit oder eben auch zum Teil international und werde eben auch das jetzt wieder vermehrt machen.
Biathlon war Ihr Sport. Sie haben 12 Medaillen bei den Paralympics geholt. Bei den deutschen Meisterschaften 2009 im Allgäu, da gab es eine Situation, die Ihr Grundvertrauen erschüttert hat. Was war das für eine Situation?
Also damals hat ein Begleitläufer mich begleitet auf der Einlaufrunde vor dem Wettkampf und hat in der Abfahrt gesagt, links ist deine Spur und geh nach links. Und ich bin immer weiter nach links und dann kam halt irgendwann nicht die Spur, sondern der Abgrund und ich bin 3 Meter nach unten gefallen und habe mir eben ja dann wirklich auch ziemlich schwere Verletzungen zugezogen mit einem kaputten Kreuzband, innere Verletzungen, an beiden Händen Finger gequetscht. Und das war für mich schon eine sehr erschreckende Situation, weil ich eigentlich bis dahin Angst gar nicht kannte und immer dachte, naja, also Langlauf ist jetzt nicht so irre gefährlich und auch generell in meinem Leben kann mich eigentlich nichts bremsen. Und danach musste ich wirklich dann auch mit meinen Ängsten erstmal kämpfen.
Wie haben Sie dann wieder ein Vertrauen für sich auch selber aufbauen und finden können?
Deswegen ist Vertrauen auch mein Thema in meinen Vorträgen, Seminaren und im Coaching, weil ich der Meinung bin, man muss wirklich für Vertrauen auch einiges investieren und daran arbeiten, wenn es verloren gegangen ist oder man eben Krisen erlebt hat. Und ich habe das wirklich so gemacht, dass ich mich erstmal über meine neuen Ziele orientieren musste. Und dann war mein erstes Ziel eben, ja, wieder mich überhaupt zu trauen, Geschwindigkeiten zu erleben und ohne Angst irgendwo hinzulaufen, zu rennen oder mit dem Rad zu fahren. Mein nächstes Ziel waren aber dann eben auch wieder die Paralympics in Vancouver 2010. Und von dem her habe ich mir dann wirklich Menschen gesucht, einen neuen Begleitläufer vor allem, mit dem ich über meine Ängste eben auch ganz gut sprechen konnte, dem ich sagen konnte, wo ich Unterstützung brauche und mit dem ich dann wirklich wieder Schritt für Schritt mich an meine alte Fitness und Form rantasten konnte und mit dem gemeinsam ich dann eben wirklich auch meine ganzen Stärken wieder reaktivieren konnte, die ja nicht alle verloren sind durch dieses eine Erlebnis.
Ja, Sie sind auch auf den höchsten Berg Afrikas, den Kilimanjaro. Sie haben die Fahrradtour, haben Sie angesprochen, Fahrradmarathon durch Norwegen absolviert, waren Bungee-Jumping und Fassaden laufen. Es klingt so ein bisschen an, als seien Sie ein Mensch, der sich selbst auch etwas beweisen will. Ist das so?
Also ich mag schon gerne meine Grenzen immer wieder erleben und austesten und finde es schön, wenn ich dann auch wieder mal was Besonderes schaffen kann und danach da stehe und denke, Mensch, toll, du hast jetzt wirklich wieder alles rausgeholt aus deinem Körper und hast wieder was hingekriegt, wovon du vorher gedacht hast, Gott, wie soll das jetzt gehen? Also wenn ich zum Beispiel diesen Juni wieder von Trondheim nach Oslo radel, dann werde ich wahrscheinlich nach 10 Kilometern denken, um Gottes Willen, das sind ja noch 530 Kilometer. Also ich werde wahrscheinlich nicht am Anfang denken, ach, 540 Kilometer, kein Problem, sondern ich werde denken, um Gottes Willen, wir sind hier irgendwie eine Gruppe von 10 Leuten, wollen hier 540 Kilometer in unter 20 Stunden schaffen, wie soll das eigentlich gehen? Und ich hoffe einfach dann, dass alles passt, dass wir Rückenwind haben, Sonnenschein und wir uns alle gut fühlen und wir das hinkriegen und ich mich danach dann freuen kann. Und egal, wie wir das dann schaffen, in welcher Zeit, wird es einfach eine tolle Geschichte sein, mit so einer Gruppe wirklich diese Kilometer zu absolvieren.
Beim vergangenen Mal hatten Sie eine Zeit von 22 Stunden, ein paar zerquetschte. Was haben Sie sich diesmal vorgenommen?
Genau, das letzte Mal hatte ich 22 Stunden, 23 Minuten. Jetzt hätte ich gerne unter 20 Stunden. Und wir haben ganz tolle Mitradler aus Bretten hier in Baden-Württemberg und Schönberg im Schwarzwald und so. Wir sind eine ganze Truppe, eine ganz lustige. Und hier aus Stuttgart, der Hubert Zeiter, früherer Vorstandschef der Rentenversicherung Baden-Württemberg, fährt auch mit. Also wir sind eine coole Truppe, die das zusammen fährt und deswegen hoffe ich, dass wir uns alle gegenseitig unterstützen, motivieren und uns ordentlich Windschatten geben.
Welchen Stellenwert hat der Sport für Sie im Leben?
Ich mache immer noch wahnsinnig gerne und viel Sport, weil er für mich ein toller Ausgleich ist und weil ich im Sport tatsächlich Energie tanke. Also der Sport hilft mir, negative Gefühle loszuwerden, der Sport gibt mir aber auch viel Kraft und ist für mich die perfekte Entspannung.
Dann sage ich ganz herzlichen Dank. Sie haben auch heute noch ein ordentliches Programm, was Sie absolvieren. Verena Bendle, alles Gute Ihnen.
Eins gehört. Es geht.